Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man von den Haushaltern, dass sie sich als treu erweisen. Mir aber macht es nicht das Geringste aus, wenn ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht, auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist's, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, ehe der Herr kommt. Er wird ans Licht bringen, was im Finsteren verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird ein jeder von Gott sein Lob empfangen. Soweit Johannes.
Das ist etwas, woran ich mich immer noch nicht gewöhnt habe. Und wenn wir mit unseren Geschwistern reden in Haiti, dann sagen die, haben wir gefragt, ist da auch noch mit Maske? Ja, wenn du auf die Bank gehst. Und dann bitte die Pistole zu Hause lassen, aber die Maske darfst du aufsetzen. Gut. Ja, wir freuen uns auch, dass wir hier sein können, also einmal in Deutschland sein können und dass wir jetzt auch mit euch heute Abend Gemeinschaft haben können und ein Wort betrachten, was ein Wort ist, das jetzt nicht eine dogmatische Auslegung ist, sondern wie auch der Text selber schon sagt, Paulus redet von dem, was er erlebt hat und auch mit den Korinthern erlebt hat. Und so wollen wir diesen Text als Grundlage nehmen, für etwas aus unserem Leben zu berichten. Nach dem Text hier, weil Gott uns berufen hat, und das gilt nicht nur für vollzeitige Prediger und Missionare, sondern das gilt für jeden. Wir verwalten etwas für Gott in dieser Welt. Und wir sind Verwalter. Haushalter ist ja so ein etwas älterer Begriff. Haushälterin, das ist nicht das, was hier gemeint ist. Ich habe mal so ein bisschen nachgeschaut in der Bibel, oder habe mich erinnert zum Beispiel an, mein Vater hatte ja eine kleine Fabrik und da neben dem Büro vom Chef und seinem Sohn, also das war nicht ich, das war mein älterer Bruder, da war ein bestimmter Platz eingerichtet, Prokura hieß es da, das war der Prokurist. Wenn immer der Chef nicht da war, dann hatte er die volle Verantwortung für Mitarbeiter, für Produktion, was immer da geschehen. Der Prokurist war verantwortlich dafür. Und so sehen wir das auch in der Bibel. Der Haushalter waren Leute zum Teil in sehr hohen Positionen. Sie trugen Sorge für, sie waren in einer Vertrauensposition. Zum Teil waren sie sogar beauftragt, die Kinder zu erziehen. Zum Teil waren sie sogar berechtigt, ja, zu erziehen und das zu führen. Zum Teil sogar waren sie diejenigen, die, falls da keine Nachkommen waren, haben sie den Besitz geerbt von dem, für den sie den Besitz verwaltet haben. Wir denken da zum Beispiel an Eliezer von Damaskus. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Eliezer von Damaskus war ein Sklave von Abraham. In einer ganz hohen Position, beauftragt sogar, eine Frau für seinen Sohn zu finden. Ja? Und dann hat er einmal gesagt vor Gott, Gott, wenn du mir jetzt keine Kinder gibst, wer wird denn mein Erbe sein? Das ist dieser Eliezer von Damaskus. Der wird erben, was ich habe. Aber Gott hat es ja anders gesehen und hat ihm dann, hat dem Eliezer die richtige Frau gezeigt und er hat sie dann gebracht und Isaak konnte heiraten, dann war Jakob und Esau da und so weiter. Ja, ihr kennt die Geschichte. Ein anderer herausragender Haushalter im Alten Testament kennen wir alle. Wer war es? Der Josef. Der Josef auch. Interessanterweise ein Leibeigener, wenn man so will. Ja. Natürlich, zu Hause war er der geliebte Sohn, aber der Neid der Brüder und vielleicht auch sein Fehlverhalten in manchem hat ihn dazu gebracht, dass sie ihn nicht getötet haben, sondern verkauft haben. Als Sklaven verkauft nach Ägypten. Und dort hat ihn der Potiphar finanziell erworben, hat ihn gekauft. Und dann wurde er, bewährte er sich im Kleinen und stieg auf und wurde Haushalter. Und noch weiter wurde er ja Haushalter, das wissen wir, nicht nur über das Haus Potiphars, sondern über ganz Ägypten. Das waren Haushalter, und in dem Sinne wollen wir den Begriff Haushalter sehen. Ja? Ein anderer wäre noch zu erwähnen, auch eine herausragende Person im Alten Testament, das ist der Daniel, der ja auch, er war ein Gefangener, und somit auch, eben, ich weiß nicht, ob man ihn als Leibeigenen bezeichnen könnte, aber er war ein Gefangener gewesen, und er stieg auf und wurde ja Haushalter über das damalige Weltreich unter dem König. Ja, gut, das waren so einige Beispiele aus dem Alten Testament. Und Jesus spricht ja auch im Neuen Testament oft von diesem, dass der Hausherr jemandem Gelder, sei es Talente, anvertraut, und die sollen sie verwalten, bis er wiederkommt. Da sind wir jetzt im Neuen Testament damit. Aber was interessant für mich war, war, dass die herausragenden Beispiele, wo kamen sie her? Sie kamen aus der Sklaverei. Und vielleicht ein Bild, ich weiß jetzt nicht, ob man das ganz theologisch total untermauern kann, aber ihr Lieben, wir waren auch Sklaven auf dem Markt der Sünde. Wir wurden feilgeboten. Satan hat uns alle versklavt gehabt. Und dann kam einer, der, ich habe das mal so ein bisschen nachgelesen, auch in diesem Markt, auf diesem Markt in Rom, der gegenüber auf der anderen Seite vom Tiber lag, wo dann eben auch unter den vielen anderen Dingen, die da angeboten wurden, wurden eben auch Menschen angeboten zum Kauf. Ja? Und dann, wenn da einen Kriegsgefangenen aus Gallien oder irgendwo hatte und sah, dass das eine geeignete Person war, die mir helfen könnte in meinem Besitz und so weiter, dann hat der einen Kaufvertrag gemacht. Und dann wurde am Ende des Verkaufsvertrags wurde etwas gesagt, was dann das besiegelte. Und das ist dieses Wort Tetelestai. Das heißt, es ist vollbracht. Es ist geschehen. Der eine, der Käufer, fragte, nachdem sie sich gefeilscht hatten und auf den Preis einig waren, Tetelestai? Und wenn der andere übereinstimmte, hat er gesagt, Tetelestai. Wir erinnern uns, wo diese Worte einmal gesprochen wurden. Ja? Als Jesus am Kreuz war, da hat er gesagt, Tetelestai. Es ist vollbracht. Und interessant ist auch, dass das Wort der Erlösung aus diesem Begriff kommt. Es ist ein Wort, das heißt, aus dem Markt herausgeführt. Ex agorazo heißt das in Griechisch, habe ich mir mal sagen lassen. Ex agorazo heißt aus der Agora, aus dem Markt herausgelöst, mitgenommen. Jetzt nicht mehr unter dem Besitzer, sondern unter einem neuen Besitzer, der diesen Sklaven gekauft hat. Und so sind wir erkauft. Wir wissen nicht mit Gold oder Silber, wie der Petrus es deutlich sagt, mit vergänglichen Dingen, sondern mit dem Blut Jesu sind wir erkauft, herausgelöst aus der Sklaverei der Sünde. Und Jesus hat uns in seinen Besitz genommen. Er sagt jetzt, lasst euch nicht wieder, ihr seid teuer erkauft, lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sünde zwingen, in die Einengung von Gesetzen und Geboten. Nein, wir sind befreit in Jesus Christus. Und wir sind wiedergeboren aus unvergänglichem Samen, sagt der Apostel Paulus, etwas, was in uns hineingelegt wurde, was vorher nicht da war, nämlich aus dem Wort Gottes, das bleibt. Das sagt Petrus im ersten Kapitel seines Briefes, Vers 23. Und wie das in unserem Leben, zuerst bei Luise und dann später bei mir, geschehen ist, wird sie jetzt kurz in einem Zeugnis weitergeben.
Hallo. So, weil der Johannes mir ganz stark aufs Herz gelegt hat.
5 Minuten noch
nicht mehr. Nicht länger. Das klappt nicht so gut bei mir, wenn ich da einfach anfange. Habe ich mir aufgeschrieben und ich hoffe, jetzt bleibt es in der Zeit. Also, in jüngster Jugend habe ich mich schon nach dem Sinn und Zweck meines Lebens gefragt. Es hat mich stark beschäftigt. So, okay. Ja, die Frage nach dem Sinn meines Lebens blieb aber unbeantwortet. Dann kam der Tod meines Vaters und er hätte mich fast aus der Bahn geworfen. Aber danach kam auch eine christliche Freizeit, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben Gottes Wort gehört habe und es mich angesprochen habe. Und ich habe es verstanden. Und in einem Gespräch mit einem der Bibellehrer dort zeigte mir Gott ein Bild, was aber anschließend in meinem Leben nie mehr vorkam. In diesem Bild sah ich einen Weg und dieser mündete in eine Weggabelung. Und dann waren jetzt 2 Wege, die da zu sehen waren und wo ich mich entscheiden musste. Es war ein Weg, der so weitergehen würde, wie mein Leben bisher verlaufen ist. Und ich wüsste nicht, wohin dieser Weg mich wirklich führt. Er war mir bekannt, aber Sinn und Zweck und das Ziel blieben weiterhin unbekannt. Aber der andere Weg lag neu und unbekannt vor mir, aber ich verstand, dass Gott es ist, der mir diesen Weg zeigt. Ich verstand auch, dass Gott mich auf diesem Weg führen wird. Er will mich bei der Hand nehmen und geht mit mir. Er will mein Leben leiten und mir Aufgaben zuteilen, für die er mich geschaffen und zubereitet hat. Er wird immer bei mir bleiben und wenn ich einmal am Ende meines Lebenswegs angekommen bin, dann nimmt er mich zu sich in den Himmel und für alle Ewigkeit darf ich bei ihm bleiben. Die Entscheidung lag vor mir. Ich wusste, ich musste den einen oder anderen Weg wählen und ihr könnt euch vorstellen, wie leicht mir das fiel und wie glücklich ich war. Das war der Anfang eines sinnerfüllten und manchmal auch recht abenteuerlichen Lebens. Ja, wir freuen uns darüber, dass dieses Leben bei uns in jungen Jahren begonnen hat. Aber es ist nie zu spät, diese wichtigste und richtige Entscheidung zu treffen. Und ich wollte einfach sagen, falls heute Abend jemand unter uns ist, der sich noch nicht für diesen Weg entschieden hat, der noch keine persönliche Beziehung zu Gott hat, der noch nicht weiß, was Jesus Christus wirklich für ihn getan hat, den möchte ich ganz stark dazu ermutigen, sich Gedanken darüber zu machen und vielleicht mit jemand hier zu sprechen, denn du wirst gar nichts verlieren, aber du wirst Unsägliches gewinnen, wenn du diesen Schritt gehen willst.
Das hat Gott getan. Bei mir hat es dann noch ein Jahr gedauert. Wie die Luise von dieser Freizeit kam, war sie anders. Manche haben gesagt, oh, beruhig dich, die wird wieder normal. Sie wurde aber nicht wieder normal. Die hat den Weg verfolgt, ging weiter und er führte uns nach Amerika. Und da in der Zeit, in den ersten zwei Jahren, wo wir dort waren in Amerika, da bin ich dann auch ähnlich, nicht genauso, aber was war geschehen? Ich merkte, es war etwas Neues entstanden. Paulus sagt, Altes ist vergangen, Neues ist entstanden. Einige Übersetzer sagen, alles Alte ist vergangen, alles ist neu. Das stimmt auch, weil das ist das Endresultat. Da ist nur das Neue wird bleiben. Aber das Alte vergeht manchmal nicht so schnell, wie wir es möchten. Und so finde ich diese Übersetzung, Altes ist vergangen. Da sind Dinge, die sind vergangen, abgetan unter der Vergebung von Gott. Brauchen wir uns keine Gedanken mehr darüber zu machen. Und neues Leben ist entstanden. Und in diesem neuen Leben sind wir auch berufen, an einer Stelle heißt es, neues entstanden, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Wenn Paulus hier sagt, wir sind Haushalter der Geheimnisse Gottes. Gut, das sind jetzt nicht Geheimnisse, die irgendwo versteckt sind, aber wir haben etwas empfangen, was andere Leute nicht wissen. Und das sollen wir weitergeben. Und auch in dem Sinn sind wir Haushalter Gottes. Aber das geht auch in andere Gebiete des Lebens. Wir waren dann, haben uns entschlossen, wir waren damals noch nicht verheiratet, wir waren nur befreundet, gut befreundet, aber noch nicht verheiratet. Dann kamen wir zurück nach Deutschland nach zwei Jahren, dann haben wir geheiratet. Und dann kam in uns, wir waren jetzt beide gläubig und wollten Gott dienen, aber merkten immer wieder, uns fehlt Basiswissen. Ich bin in keiner christlichen Familie aufgewachsen. Luise zwar nominell kirchlich, aber Unterweisung hat definitiv aufgehört nach der Konfirmandenstunde. Ja. Und so haben wir gesagt, wir wollen gerne Gottes Wort lernen und auf eine Bibelschule gehen, hatten aber nicht das, was uns dazu nötig war. Also sagten wir, zurück nach Amerika, wir waren Einwanderer, wir konnten da arbeiten. Der Dollarkurs war 1:4, also gab es für einen Dollar gab es 4 D-Mark und wir wollten uns das Geld verdienen, um auf eine Bibelschule zu gehen. Und da haben uns dann einer Gemeinde, auch dort in der Gemeinde mitgearbeitet und dann kam eine Evangelisation, das war 1966, und da stellte der Mann, der evangelisieren wollte, hat Vorbereitungsarbeit gemacht in der Gemeinde und hat gesagt, wir wollen, dass diese Evangelisation wirklich unter dem Segen Gottes steht. Wir brauchen engagierte Mitarbeiter. Seid ihr dazu bereit? Das bedeutet einmal täglich Bibel lesen und beten. Gut, das ist eigentlich normal für Christen, aber für uns, dieses Engagement, wollen wir das wirklich jeden Tag tun, jeden Tag beten, jeden Tag vor Gott kommen, aus seinem Wort zu lernen. Das war das eine. Das zweite war, sich zu engagieren in dem, was in der Gemeinde getan werden musste. Das war das zweite. Sind wir dazu bereit? Und das dritte war, seid ihr bereit? Damals sprach man vom Zehnten, das heißt, einen Teil dessen, was Gott euch auch finanziell anvertraut, in die Arbeit Gottes zu investieren. Nicht unbedingt nur in einen Platz, aber in Gottes Werk. Und wir haben beide damals diese Entscheidung getroffen, wir wollen das, das soll Teil unseres Lebens sein, dass wir das tun. Warum? Weil wir gemerkt haben, wie wir Jesus Christus angenommen haben, da war der Mann, der Mensch, der uns freigekauft hat, Jesus Christus. Damit hat er das Recht, über unser Leben zu bestimmen. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Wir führen unser Leben nicht in eigener Regie. Das heißt nicht, dass wir nicht Verantwortung tragen. Aber wir tragen Verantwortung, was der Hausherr uns anvertraut als Haushalter. Dieses Bewusstsein, wir tragen Gottes Gaben auf offene Hand. Wir benutzen sie, manchmal nimmt er Gaben weg, manchmal tut er Neues hinzu, aber er sagt immer, halte nicht fest, klammer dich nicht an das, was du hast. Gott wird für dich sorgen und dich weiterführen. Diese Grundhaltung, ich denke, ist ganz wichtig, dass wir eben, ich benutze einmal diesen älteren Begriff, Haushalter sind. Wir sind nicht die Eigentümer. Wir sind Haushalter. Wir verwalten selbst unser Leben, unsere Gesundheit. Das, was wir tun und schaffen können, gehört Gott. Wir tun es für ihn. Dass wir dabei leben müssen, das weiß Gott allzu gut. Und ich habe gerade gestern mit jemandem telefoniert, auch ein Bibelschüler, der jahrelang in Südafrika gearbeitet hat und der, wie ich ihm so ein bisschen erzählt habe, wir haben hier so eine schöne kleine Eigentumswohnung in Gelnhausen erwerben dürfen, habe ich ihm geschwärmt von der Wohnung und so weiter. Da hat er so gesagt, aber Johannes, wir sind doch Königskinder. Wir gehören doch zu dem König und der kann uns doch auch schöne Dinge geben, an denen wir uns freuen können, die wir aber wiederum nicht in Eigenverwaltung nur genießen, sondern eben auch ihm zur Verfügung stellen. Das ist so die Grundhaltung gewesen. Nach 3 Jahren in Florida, wir hatten jetzt genügend Geld verdient, haben wir nach Deutschland geschickt für die Bibelschule, wollten wir noch etwas tun, aber wir hatten sehr viel von den USA gesehen schon. Wir sind viel gereist damals mit einem Auto von, wir haben nie in einem Hotel geschlafen, wir haben immer bei Freunden geschlafen. Sind wir immer untergekommen. Und da wollten wir noch etwas tun, was uns schon lange war. Wir wollten gern nach Alaska. Alaska, jawohl. Und es sah auch recht gut aus und dann auf einmal fiel das alles raus. Nein, da sind schon viele, im Sommer in der Tourismusbranche da oben in Alaska wollten wir Geld verdienen auch. Also wir wollten ja nicht, wenigstens wollten wir nicht Geld dabei verlieren, wollen wir so sagen. Und das hat nicht geklappt. Und während wir ein bisschen enttäuscht waren, dann kommt ein Bruder aus der Gemeinde, aus den Gemeinden, zu denen wir damals uns dort hielten. Die sagten, du, Alaska geht nicht, dann geh doch mal nach Haiti. Wie bitte? Wo ist das? Ich habe mal schon eine vage Vorstellung, aber nicht. Ja, sagte, wir haben da nach dem schlimmen Wirbelsturm, haben wir da eine Arbeit angefangen da unten, besuch doch mal den Pastor. Na gut, wir entschlossen uns dann, das zu machen. Zweite Wahl, haben wir gedacht, gell, Alaska geht nicht, muss Haiti sein. Dann gingen wir mit zwei jungen Frauen aus der Gemeinde, ledige Schwestern gingen noch mit. Da gingen wir zu viert nach Haiti, waren dort 10 Tage. Und als wir die 10 Tage beendet waren, wussten 3 von uns, 75%, würde man sagen, glaube ich, 3 von uns wussten, das ist der Platz, an dem Gott uns haben will. Ich kann das nicht alles ausbauen. Wir haben keine Stimme von Gott gehört, übernatürlich. Aber Gott hat zu uns geredet durch sein Wort. Durch Worte, die uns wahrscheinlich gar nicht so groß beeindruckt hätten, wenn sie uns in den USA und in Deutschland begegnet wären. Da hieß es zum Beispiel, sieht jemand seinen Bruder derben oder in Not und schließt sein Herz vor ihm zu. Wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Lasst uns nicht lieben mit Worten und mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Das waren die Verse, die uns zu uns brachten. Dann haben wir die Not gesehen. Dann haben wir den Pastor, wie er sich müht, den Leuten auch medizinische Hilfe zu geben, obwohl er kein Mediziner war. Hat dann manche da operiert mit einer abgekochten Rasierklinge. Empfehle ich eigentlich nicht, aber manchmal müssen solche Dinge sein. Und so haben wir gesehen und gewusst. Gott führt uns eines Tages nach Haiti. Wir kamen dann zurück auf die Bibelschule. Für uns war es klar, Gott führt uns weiter nach der Bibelschule nach Haiti. Und diese Überzeugung, das war eben, es war nicht nur, oh ja, das könnte uns gefallen, das könnten wir machen. So hatten wir uns eigentlich unser Leben vorgestellt. Wir beide arbeiten gerne mit unseren Händen. Ich habe in den USA noch Kunstschmied gelernt dazu. Luise ist sehr begabt mit Handarbeiten. Und da hatten wir gedacht, naja, irgend sowas werden wir wohl hier dann in Deutschland machen. Ja. Und dann auch natürlich in der Gemeinde mitarbeiten. Aber das hat nicht, Gott hat anders gedacht und hat uns dann geführt. Und diese Überzeugung, mit der wir damals aus Haiti weggingen nach den 10 Tagen, hat bis zum heutigen Tag durchgehalten. Und ich weiß noch, wie wir dann, da gab es noch Krankheit dazwischen, fast ein ganzes Jahr, für mich, und Luise hat viel Arbeit damit gehabt. Aber dann 1975 sind wir dann nach Haiti ausgereist. Ich weiß noch, wie wir mit dem Schiff damals, noch mit dem Schiff, ja, und kamen wir da an und wie wir dann, habe gesagt, jetzt sind wir im verheißenen Land. In dem Land, das Gott uns verheißen hat. Nicht in Israel, aber wir sind im verheißenen Land. Das Land, das Gott uns verheißen hat. Er hat uns dorthin gebracht. Ich habe zwar nicht den Boden geküsst, wie der Papst das macht, aber wir wussten, das ist der Platz, an dem wir sein sollten. Und Gott gibt viele Gaben. Und mit denen sollen wir als Haushalter arbeiten. Natürliche Fähigkeiten, die familiäre Prägung, Neigungen, Einstellungen, geistliche Ausrüstung, alles das gehört dazu. Zum Beispiel, wenn man mich nach dem Abgang, habe mit 16 die Schule quittiert, wenn man mich damals gefragt hätte oder gesagt, wenn man mir gesagt hätte, Johannes, eines Tages wirst du Lehrer sein, da hätte ich gesagt, fass dich am Kopf, das wird niemals geschehen, ja. Aber genau das hat Gott getan. Mir hat die Schule hier gestanden, also das war kein rühmlicher Abgang. Aber Gott hat dann in Haiti mir Lehraufgaben anvertraut. Das zeigte sich schon damals in der Bibelschule auch. Und ich durfte dort für fast jetzt über 40, 45 Jahre mit, nicht nur ausschließlich, aber in der Hauptsache der Zeit, Lehrer sein. Das hätte ich niemals gedacht. Und jetzt wollen wir kurz mal darauf hören, wie das bei Luise war. Denn die hat auch einen Auftrag von Gott bekommen, der ganz anders verlief.
Naja, es fing aber damit an, dass wir bald nach unserer Bekehrung, Hinkehrung zu Gott im AT und NT gelesen haben und auch verstanden haben, dass Gott seine Nachfolger als Botschafter an Christi Stadt in die Welt senden will. Ja, wir hatten diese lebendige Beziehung zu Jesus und jetzt wussten wir, in unserer Welt, in der wir leben, sei es in Deutschland oder vielleicht auch sonst wo. Auf alle Fälle war es so, dass andere auch erfahren sollten, warum Jesus in die Welt kam. Ja, während unserer ersten Reise nach Haiti in 1968, was Johannes gerade gesagt hat, hat Gott uns ganz klar gemacht, hier sind die Menschen und das Land, zu denen er uns führen will. Zu der Zeit hatten wir keine Ausbildung, hatten auch kein Geld und zu diesem Zeitpunkt wussten wir wirklich nicht, wie das alles zustande kommen sollte. Aber wir wussten, dass wir Gottes Wort besser verstehen mussten, dass wir es kennenlernen sollten. Und so meldeten wir uns bei der Bibelschule Prag an. Diese Zeit war so prägend und so gesegnet und wir waren überzeugt davon, dass es die beste Zeit unseres Lebens war, dass nie was Besseres kommen könnte als damals. Viele andere Studenten auf der Bibelschule Prag fragten sich, wenn es um Mission ging, wie soll das werden? Das kostet so viel Geld und wir alle hatten ja kein Geld für solche Ausgaben, die da kommen würde. Und diesbezüglich sagte dann ein Lehrer, wenn Gott euch beruft, dann gibt er euch die Ausrüstung dafür. Ihr braucht euch keine Gedanken zu machen, wie das kommen wird. Und nach der Bibelschule, da hat Johannes dann, wir waren da in Frankfurt, im Praktikum und da hat er in einer Kunstschmiede gearbeitet. Ja, und das war dem Chef klar. Wenn er einen Monat gearbeitet hat, dann bezahlt er ihm auch seinen Lohn dafür. Vielen Dank. Dankeschön. Und da haben wir uns nichts brauchten wir uns keine Gedanken zu machen und zu hoffen. Das war so. Und dann wurde uns klar, ist denn Gott weniger vertrauenswürdig als dieser Arbeitgeber, der nicht mal ein Christ war? Und dann war es uns klar, dass wir tatsächlich, wie damals auch einer der Lehrer gesagt hat, schaut nicht nach rechts oder links, schaut nicht nach Menschen, sondern richtet euch nach Gott aus. Er wird euch geben, was ihr braucht. Ihr entwürdigt Gott, wenn ihr guckt, ach, da ist eine Gemeinde oder da ist ein Christ. Die könnten ja vielleicht hinter uns stehen. Das ist nicht, was Gott wollte. Als wir dann in Haiti ankamen, merkte ich ja, da werden Sekretärinnen und Krankenschwestern ganz stark benötigt. Aber ich war nicht qualifiziert für das eine oder andere und habe mir überlegt, ja, was ist jetzt meine Aufgabe hier? Und während zu der Zeit, als wir damals nach Haiti kamen, war unser Gebiet von einer ganz, ganz schweren Dürre betroffen. Und es gab viele, viele bedürftige Leute und ständig waren welche an unserer Haustür, die halt uns gebeten haben, ihnen zu helfen. Ja, und dann war es während der Zeit, wo Gott mir viel Einblick gab und besonders in das Leben der Frauen, denn die sind hauptsächlich verantwortlich für die Familie in Haiti. Die sind auch verantwortlich für die alten Eltern, denn es gibt ja keine Sozialversicherung oder irgendetwas, was den Eltern dann zugutekommen könnte. Es sind immer die Frauen. Dann hat während der Zeit, besonders gerade da am Anfang, habe ich gemerkt, wie Gott mir das Herz öffnet, eben für diese Frauen, für ihre Nöte, für den Mangel, für die wirklich großen Herausforderungen. Und dann haben wir gleich im Herbst von 1975 genau, oder im Sommer haben wir so ein kleines Schulhäuschen gebaut in einer der Landgemeinden und da habe ich mit der Arbeit begonnen, haitianische Frauen zu unterrichten. Das heißt, da waren zwei ausgebildete Lehrerinnen, die uns der Gemeindeverband empfohlen hatte und die waren jetzt da. Aber in diesem allerersten Jahr, wir waren in zwei Gemeinden, dieser einen, wo wir das Häuschen gebaut hatten und dann einer anderen. Und es war in beiden Gemeinden dieselbe Erfahrung. Also diese ausgebildeten Lehrerinnen, da gab es keine Zukunft, wenn das alles ist, was uns zur Verfügung steht. Und dann haben wir in diesem Jahr gewusst, wir müssen unsere eigenen Lehrerinnen ausbilden. Und da haben wir dann diese Lehrerinnen-Ausbildung begonnen und ausgebaut. Und da könnte ich jetzt noch sehr viel erzählen, aber ich fürchte, meine 5 Minuten sind jetzt schon um. Gott hat enorm gesegnet. Nach einigen Jahren haben wir festgestellt, oder nach der allerersten Gruppe von Schülerinnen haben wir festgestellt, dass nur vielleicht 2/3 oder weniger sich eignen als Lehrerin oder Leiterin einer Schule. Und dann haben wir einen neuen Zweig dazu genommen, zwar eine Heimindustrie, wo die Frauen oder die Absolventinnen, die nicht unterrichten können, aber was machen können mit ihren Händen. Und das hat Gott so gesegnet, dass wir dann im Laufe der Zeit bis zu 200 von diesen Heimarbeiterinnen mit Arbeit versorgen konnten und mit Einkommen für sie und ihre Familie. Und das war enorm spannend, aber wir haben so deutlich gesehen, Gott hat dieses Mosaik zusammengesetzt, Stück für Stück. Ich war überhaupt nicht dafür vorbereitet. Aber dann haben wir gesehen und Gott hat uns dann bald in der Schule eine wunderbare Lehrer, also Staff gegeben, Mitarbeiter, die Gott geformt hat. Wir haben zusammen gelernt und es war einfach ein tolles Erlebnis. Und wir haben ganz deutlich gesehen, das ist Gott, der das hier macht. Das sind nicht wir. Ich habe überhaupt gar keine Ausbildung dafür. Aber die Arbeit geht weiter. In 2009, nach viel Gebet, war dann Olga, eine Deutsche, und vorher war sie schon einige Jahre meine Mitarbeiterin, dann die Arbeit übernommen hat. Und es geht, ach, ich könnte noch viel erzählen, aber Johannes sagt bestimmt Schluss. Aber ich kann nur sagen, betet für Olga und Kaleb. Dann hat Gott den genau richtigen Mann, Kaleb heißt der, nach Haiti gebracht. Die beiden haben sich kennengelernt, 2011 geheiratet, und heute machen die Arbeit wunderbar weiter. Wir können einfach Gott nur preisen, weil wir gesehen haben, er ist nicht wir. Und deshalb geht es weiter.
Kann man so ein bisschen abspüren, wenn das Herz voll ist, gell? Da hat man. Aber es ist interessant. Ich denke, das ist auch etwas, was wir mitgenommen haben. Gott fragt nicht in erster Linie nach großen Befähigungen, sondern er fragt, was hast du in deiner Hand? Und das hat er immer wieder gemacht. Mose, was hast du in deiner Hand? Einen Hirtenstab, ja. Dann hat er gesagt, Gideon, was hast du in deiner Hand? Das waren die Krüge mit den Fackeln, nicht wahr? Dann der Samson, was hast du in deiner Hand? Und das war ein Eselskinnbacken. Ich habe irgendwo einen rumliegen bei mir noch, den habe ich mir mal von Haiti mitgebracht. Mit dem hat er hunderte von Philistern besiegt. Oder David, was hast du in deiner Hand? Ja, eine Schleuder mit 5 glatten Steinen. Und so geht's weiter, Petrus. Und dann, wie gesagt, gerade auch für die Arbeit vom Centre Lumière, Tabitha. Wissen wir, wer Tabitha war? Die Frau, die Petrus auferweckt hat. Alle Leute haben ein Loblieder auf sie gesungen. Warum? Weil sie mit Nadel und Faden sich beschäftigt hat. Ja, so gebraucht Gott alle Gaben, von den herausragendsten bis zu den einfachen, praktischen Gaben. Wenn sie für ihn eingesetzt werden, sind sie ein Segen. Haushalterschaft hat auch viel zu tun mit Treue, sagt hier Paulus hier nicht. Nun fordert man nichts mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu, vertrauenswürdig, auch durchhalten in schwierigen Zeiten. Das haben wir auch erlebt. Wir haben das ja mal hier erzählt, das brauchen wir nicht wieder auszubauen, aber wir saßen, und dass in diesen Schwierigkeiten Gott auch Frieden ins Herz gibt. Ich sag mal, wir saßen an einem Abend mal auf unserem Rasen hinterm Haus, nach einer ungewöhnlichen Begebenheit. Ich war von oben bis unten mit Blut verschmiert. Und wir saßen da und tranken bitteren Zimttee mit Salz. Oh. Warum? Ja, wenige Stunden vorher haben 7 bewaffnete Leute wollten uns ausrauben. Sie haben mich nicht verletzt, aber sie haben unseren Hund vor unseren Augen erschossen. Und das war die Sache. Aber was uns so in all dem, ich kann das nicht mehr ausbauen, wir haben ihnen zugeredet und sie gingen dann wieder ab, die Leute, die uns da überfallen wollten. Und wir saßen dann da und hatten kompletten Frieden. Saßen draußen, haben dann noch unseren Tee zu Ende getrunken, eine kurze Mail geschrieben, was geschehen ist, und gingen ins Bett und haben geschlafen. Ich meine, das hatten wir uns nie. Ich dachte, wenn sowas passieren würde, dann müsste man irgendwie sich, wer weiß, wie was sorgen, und kommen die jetzt vielleicht noch wieder oder dies und jenes. Es war wirklich etwas, ein prägendes Ereignis damals. Wir werden ja immer wieder gefragt, ist Haiti ein gefährliches Land? Wie gefährlich ist Haiti? Und wir haben ja vor Jahren einen Schrieb bekommen von einem Missionar, der auch in Haiti gearbeitet hat, ein Mitarbeiter, ich weiß nicht, wir kannten ihn nicht persönlich, aber der hat mal gesagt, ja, Haiti ist genauso gefährlich oder die Situation in Haiti ist genauso gefährlich wie bei Daniel in der Löwengrube. War das gefährlich? Nee, das war nicht gefährlich. Er war in Gottes Hand. Oder bei den Freunden Davids im Feuerofen. War es gefährlich? Aber absolut. Aber was war? Sie waren in Gottes Hand, ja? Oder man kann weitergehen. Stephanus, bei der Steinigung von Stephanus. War es gefährlich? Ja? Aber er war in Gottes Hand. Ich habe den Paulus mal, der Paulus hat ja vieles erlebt, gesteinigt und so weiter. Aber auch auf dem Schiff, wie er Schiffbruch erlitten hat. Was war äußerst gefährlich? Alle Leute haben Angst gehabt und alles. Aber er war in Gottes Hand. Und solange wir in Gottes Hand sind, egal wo wir stehen, auch in egal welchen schweren Situationen, das können ja auch ganz banale oder einfache Dinge sein, die es gibt, auch hier in Deutschland, wo wir leben, ob es gesundheitliche Sachen sind oder finanzielle Angelegenheiten. Wir sind in Gottes Hand. Wenn wir, wie es die Bibel sagt, wenn wir uns auf das Reich Gottes, auf Gottes Sache ausrichten, dann wissen wir, wir sind in Gottes Hand. Er wird uns durchtragen bis ans Ende. Er steht in der Verantwortung. Ich habe mal vor vielen Jahren, noch war ich noch nicht gläubig, einen Satz gelesen, der mit mir mitgegangen ist bis heute. Das möchte ich auch manchen zurufen. Der Satz hieß, das Leben ohne Risiko ist ein Warten auf den Tod. Muss man mal drüber nachdenken. Das ganze Leben ist voll mit Risiko. Nur welches Risiko wollen wir eingehen? Die Dinge, gegen die wir uns vielleicht absichern können mit diversen Versicherungen und dies und jenes. Oder wollen wir mit dem Einsatz des Lebens kommen, ja? Und das Risiko hat uns Gott abgenommen. Er steht in der Verantwortung. Wir werden keinen Tag früher sterben, als es in Gottes Plan bestimmt ist. Egal, ob es unter welchen Umständen es geschieht. An die Jüngeren unter uns gerichtet, habe ich hier bei mir geschrieben, jetzt weiß ich, dass wir sind 80, ja, um die 80, also sind viele Jüngere noch hier, das wissen wir. Wollen wir einfach sagen, wenn man an sein Leben denkt, auch vorausschaut, auch in späteren Lebensjahren noch vorausschaut, was ist das Schlimmste oder was ist das Beste, was uns passieren kann? Und ich weiß, das hat damals Luise auch bei ihrer Bekehrung oder danach immer gesagt. Das Schlimmste ist, wenn wir sagen, oh, wir haben das verpasst, was Gott eigentlich mit uns vorhatte. Oder mit deinem Bild zu sagen, wir haben das Paket nicht geöffnet, was Gott eigentlich für uns hatte. Ich will nicht sagen, dass ich oder wir beide alle Pakete von Gott sozusagen geöffnet haben. Wir haben vielleicht auch einige übersehen, vielleicht auch manche falschen Entscheidungen getroffen. Aber wenn die große Richtung stimmt, dass wir Gott und sein Reich an erste Stelle setzen, dann werden uns Dinge zufallen. Ich denke immer auch wieder an das wunderbare Aussage, die Jesus gemacht hat und die wir tatsächlich, man kann sagen, buchstäblich, auch finanziell buchstäblich erlebt haben, ja. Wie Petrus, nachdem er Jesus mit dem reichen Jüngling sprach und er ging traurig weg. Und dann kam Petrus, ja, kennt ihr Petrus, große Klappe, aber auch viel dahinter. Aber sagt er, Jesus, wir, die Jünger und ich, wir haben alles hinter uns gelassen. Was wird uns dann eigentlich dafür? Und dann sagt Jesus ja ganz bedeutende Worte, er sagt, niemand, der verlässt Haus und Hof, seine Verwandtschaft und so weiter, zählt das alles auf, niemand, der das verlässt, Äcker, Häuser, niemand, der das verlässt, hat einen Nachteil. Er wird vielfältig, weiß jemand wie viel? Also so viel bietet keine Bank. Hundertfach wird er nehmen. Er sagt auch Brüder und Schwestern und Mütter und Häuser. Und also wenn wir das mal so nachverfolgen, ich kann das jetzt nicht alles im Detail darlegen, aber es ist tatsächlich der Fall. auch Gelder, die Gott uns anvertraut hat, nun nicht, dass sie auf unser Privatkonto irgendwie gehen, aber dass wir, die wir brauchen durften im Reich Gottes in Haiti, nach dem Hurricane, nach dem riesigen Erdbeben in Haiti. Ja, das ist, und über die Jahre, die unter treue Unterstützung in kleinen und großen Gaben, es summiert sich wirklich mehr als hundertfach zu dem, was wir mal zu Anfang hatten. Ja. Es ist wirklich ganz, ganz erstaunlich. Und wir können nur sagen, Gott hält sein Wort. Zurück zum Text. Was geschieht noch? Ein letztes Wort. Darum richtet nicht vor der Zeit, sagt der Apostel Paul, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finsteren verborgen ist. Und wird das Trachten des Herzens offenbar machen. Und dann der Schlusssatz, dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Gott sieht und Gott wird austeilen nach dem Reichtum seiner Gnade in jeder Beziehung. Und das Schönste, was man sagen kann, es ist das Leben mit Gott ist eine Herausforderung, auch wie Louis sagt, ab und zu mal auch mal ein Abenteuer, unerwartete Dinge. Aber die größte Belohnung ist, dass man nicht zurückschauen muss und muss sagen, jetzt habe ich aber eigentlich verpasst, wozu ich hier auf der Welt bin. Sondern man kann sagen, ja, wenn ich es noch einmal zu machen hatte, würde ich es genauso machen. Naja, jetzt nicht genauso. Ich meine, wenn man das Wissen hätte, würde man manche Fehler vermeiden, manchen über unnötigen Stress würden wir uns nicht machen. Aber wir würden denselben Weg wieder gehen. Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Und weil wir wissen, wir gehen an Gottes Hand. Und damit möchte ich schließen und euch allen Gottes Segen wünschen. Ja.